Dreieiniger Gott, wir loben dich mit unserem ganzen Sein. Wir öffnen unser ganzes Sein zu dir. Danke. Wir preisen dich. Wir danken dir. Amen. Botschaft 2. Loben und Sieg. Und Sieg, die Gemeinde und die Gemeinde in der Reformation überwinden. Loben und Sieg. Wir werden ermutigt werden. Loben und Sieg. Diese Verse in 2. Chroniker. Im Alten Testament. Zeigen, dass sie in einem Krieg waren mit einer anderen mit einem anderen Land. Aber der Weg, diesen Krieg zu beginnen, ist durch Lob. Und das ist das, was wir Stück für Stück verstehen und wie wir anwenden. Das heißt, wir schauen uns diese Details an, diesen ersten Teil des Outlines. Wir müssen sehen, dass das Loben der Weg zum Überwinden ist und geistliche Angriffe zu überwinden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir attackiert werden, bei geistlichen Angriffen und die Dämonen selbst, wenn die wir müssen darauf reagieren. Nicht, dass wir dagegen ankämpfen, sondern die Realisierung haben, dass Christus der Sieger ist, dass er schon den Sieg gewonnen hat. Wir müssen den Sieg Christi anwenden. Wir müssen sehen, dass Loben der Weg ist, zu überwinden. Das wird uns helfen in allen möglichen Situationen. Aber es heißt, wir brauchen. Das heißt, das ist alles ein, was wir brauchen. Wir müssen sehen, dass Loben der Weg ist in allen möglichen Situationen. Es ist nicht etwas zu wissen. Es ist nicht stark zu sein in uns selbst. Es ist das, was den Feind demütigt. Preist den Herrn. Christus hat dich besiegt am Kreuz. Du bist im Feuersee. Und wir loben den Herrn für sein allumfassendes Sein. Schaut euch an, was in B steht, in diesen 4 Punkten. Satans größte Angriffe zielen nicht auf die Gebete ab. Seine größten Angriffe zielen auf das Loben ab. Warum ist das so? Wir beten, und es ist sehr wichtig. Aber Satans größte Angriffe das, was er sich wirklich sorgt darum, ist Loben. Das heißt, die Angriffe sind auf das Loben. Und das ist warum der Herr uns in uns wachsen möchte und dass wir lernen, dass wir loben. Wir warten nicht auf eine glückliche Zeit, wo etwas Gutes passiert, das uns glücklich macht, sondern wir realisieren, dass wir in einem geistlichen Angriff und geistlichen Krieg sind. Und auf der einen Seite, Christus ist der Sieger, aber wir müssen seinen Sieg anwenden. Das heißt, das ultimative Ziel von Satan ist, allen Lobpreis für Gott zu stoppen. Das müssen wir verstehen. Und viele von uns können diese Beschreibung haben, jeden Früh, wenn wir aufwachen. Unsere Seele ist 60% wach. Und das ist dann, wo unterbewusst die Dämonen kommen. Und es sieht so aus, als ob diese Gedanken unsere Gedanken sind. Aber das ist nicht so. Das sind nicht unsere Gedanken. Das ist, warum wir, sobald wir aufwachen und wir realisieren, es ist ein neuer Tag, müssen wir nicht auf ein bestimmtes Gefühl warten, sondern sobald wir aufwachen, müssen wir sagen, Herr, ich wende die Kraft deines Blutes an. Ich danke dir und ich lobe dich für deinen Sieg. Der Feind wird angreifen, aber ich werde angreifen durch deinen Sieg anzuwenden. Durch Lob. Wir wollen den Feind zunichte machen. Erster Punkt ist, das letztendliche Ziel von Satan ist, allen Lobpreis für Gott zu stoppen. Und er versuchte das schon in einer sehr kraftvollen Weise, in vielen, vielen Arten mit Bruder Nie. Aber er hat realisiert, dass die Kriegsführung immer noch weitergeht. Aber meine Reaktion zu diesem Angriff ist, den Herrn zu loben. Das muss ein Teil von unserem Sein sein. Und es wird immer mehr ein Teil zu unserem Sein. Und der Punkt 2 sagt, Gebet ist Kriegsführung. Und es ist wichtig. Wir brauchen diese Zeit vom Gebet für Kriegsführung. Aber wenn wir das lernen, realisieren wir immer mehr und immer mehr, dass der Herr uns innerlich zeigt, jetzt ist es die Zeit, vom Gebet zum Loben überzugehen. Und das Loben zeigt an, dass unser Gebet erhört wurde, dass unser Gebet angewandt wurde. Und Christus' Sieg ist klar geworden, indem er den Feind besiegt. Wann immer wir loben, flieht Satan. Lass uns ihn wegrennen lassen. Herr, wir preisen dich und wir loben dich für deinen Sieg am Kreuz. Wir loben dich mit unserem ganzen Sein. Satan, geh zum Feuersee. Es heißt hier, er flieht, er ist weg. Er hat Angst, wenn wir loben. Satan hasst unser Loben. am meisten. Er hasst es. Das zeigt uns, wie wichtig es ist. Satan hasst es, wir lieben es. Satan, du bekommst, was du hast, und Gott bekommt das, was er liebt. Er wird das benutzen, seine ganze Kraft, um unser Loben zu stoppen. Und wenn wir in schwierigen Situationen sind oder durch schwierige Situationen gehen, müssen wir realisieren, wir gehen durch eine Zeit von Leid. Aber selbst durch diese Zeit und in dieser Zeit, in einem anderen Level in unserem Sein, werden wir realisieren, dass der Feind versucht einzugreifen. Er versucht einzugreifen, dass wir nicht loben. Und wir sollten nicht entmutigt sein, weil wir lernen Schritt für Schritt. Das heißt, wenn immer Satan unser Loben hasst, dann werden wir mehr und mehr loben. Punkt C, da heißt es, wir müssen lernen, dass geistlicher Sieg nicht von der Kriegsführung abhängt, sondern vom Loben. Wir müssen lernen. Und wenn wir lernen, dann ist es nicht einmal, eins für alle Mal. Wir müssen lernen, Schritt für Schritt. Der Weg, Satan zu überwinden. Aber es ist, Satan zu ignorieren durch Loben von Christus. Satan kann es nicht leiden. In E heißt es, das Opfer des Lobes ist sehr wirksam vor Gott. Was bedeutet das? Was bedeutet sehr wirksam vor Gott? Wir kennen von Römer 8, in einem von den Versen heißt es, die Glauben haben in Gott. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, Es heißt nicht Vater oder der Herr, sondern Gott. Und wenn Gott funktioniert als Gott, dann wird er bestimmte Sachen tun, die unser Verstehen überschreiten. In Römer 8, 28 und 29 heißt es, dass wir Glauben in Gott haben. Das heißt, auf unserer Seite, das Opfer des Lobes, ist es nicht etwas sehr Einfaches zu loben, sondern es ist ein Opfer des Lobes. Und in diesen verschiedenen Situationen, in die wir sind, ist es nicht immer leicht. Aber es ist sehr wirksam vor Gott. Wenn Gott realisiert, diese Gläubigen haben diesen Glauben und ich werde als Gott funktionieren. Und jeder Aspekt von meinem Sein kann nicht dagegen stehen. Punkt F heißt es, ein Heiliger, der Gott lobt, übersteigt alles. Übersteigt alles. Er überwindet ständig durch sein Lob. Lass uns da mal kurz verweilen. Wir überwinden ständig durch unser Lob. Das ist, wie wir überwinden in allen Situationen. Und eine andere Sache, die wir verstehen müssen, und dann Stück für Stück müssen wir es erfahren, wie wir überwinden in dieser Art durch Lobpreis. Wenn der Feind angreift, da gibt es Zeiten, wo wir Christus Sieg anwenden, aber es gibt viele andere Zeiten, wo der innere, innenwohnende Christus uns zeigt, ignoriere den Feind und preis den Herrn. Wir überwinden immer durch Lobpreis. Und wir werden das lernen, Tag für Tag. Wir werden angegriffen, aber unser Rückangriff ist Lobpreis. Und das ist ein Prinzip und das ist eine Tatsache. In dem nächsten Abschnitt werden wir verschiedene Verse anschauen in den Psalmen, um zu sehen, wie wichtig Lobpreis ist. In G heißt es, die folgenden Verse offenbaren entscheidende Aspekte des Lobes in den Psalmen. Das heißt, da gibt es entscheidende Aspekte des Lobes. Nicht Lobpreis in einer leeren Art und Weise, sondern es gibt einen Inhalt. Einen Inhalt, der uns lobpreisen lässt, für die eine Sache und für die andere Sache ihn zu lobpreisen. In 1, Jehova, mein Gott, ich will dich für immer preisen. Für immer. Das heißt, wenn wir in der nächsten Zeitabschnitt sind, in den 1000 Jahren des Königreiches und dann im neuen Himmel und neuer Erde sind, brauchen wir nicht mehr beten. Das heißt, diese Tatsache muss in uns Raum annehmen, dass wir für immer preisen werden. Für immer preisen. Weil wir in Offenbarung 22 zeigt es uns, dass wir den Herrn Gesicht zu Gesicht sehen. Und es wird unendliches Lobpreis sein. Und das ist der dreieinige Gott, der keine Limitierung hat. Das heißt, ich genieße diesen Vers, Jehova, mein Gott. Kannst du das nicht sagen? Ich liebe meinen Gott. Ich werde dich für immer preisen. Gott, wir werden trainiert, dich für immer zu preisen. Punkt 2 heißt es, jeden Tag will ich dich preisen und ich will deinen Namen loben. für immer und ewig. Jeden Tag. Nicht nur ab und zu, sondern jeden Tag werde ich dich preisen. Dritter Punkt. Ich will Jehova zu jeder Zeit preisen. Sein Lob soll stets in meinem Mund sein. Wow. Ich will Jehova loben. Ich will ihn segnen für das, was er ist und für das, was er getan hat. Was gerade passiert, was wir gerade tun, wir wollen ihn loben. Loben und segnen. Sein Lobpreis wird immer, soll stets in meinem Mund sein. Wie kann das in unserem Mund sein? Es ist das, was wir rein in uns aufnehmen. Christus macht sein Zuhause in unserem Geist. Und was ist in unserem Herzen? Das ist das, was wir reden. Das ist das, was in unserem Mund ist. Und wir wissen, dass so viele Sachen aus unserem Mund kommen. Und wir realisieren, dass viele Sachen, die aus unserem Mund kommen, die müssen wir bereinigen. Die müssen wir bereinigen sofort und sehr tief. Alles, was wir reden, wird aufgeschrieben. Wenn wir am Ende des Tages zum Herrn kommen und ihn fragen, Herr, gibt es irgendetwas, was ich geredet habe und was mir nicht bewusst ist? Herr, ich möchte diesen Tag beenden in Friede. Und ich möchte dich preisen, wieder und wieder, mit meinem Mund. Viertens. Ich will Jehova loben, solange ich lebe. Ich will meinem Gott Psalmen singen, solange ich noch bin. Ich glaube, dass viele von uns das schon realisiert haben, was ich jetzt sagen werde. In einer geistlichen Weise. Das heißt, Gott hat etwas arrangiert im Hintergrund des Leibes. Und dieser wertvolle Heilige war am Ende seiner Reise. Und alle sind zusammengekommen an dem Bett. Und wo er zu seinem Ende gekommen ist, haben sie gebetet und gesungen. Was für eine Art und Weise, den Feind zu besiegen. Er wird im Paradies sein. Er wird auferweckt werden wie andere Heilige und er wird ein Mitkönig sein wie andere im nächsten Königreich. Und er konnte nicht viel sagen, aber wir wussten, dass er in seinem Sein Lobpreist den Herrn. Fünftens, weil deine Güte besser ist als Leben, rühmen dich meine Lippen. Dieses Wort Güte wurde ganz oft benutzt in vielen verschiedenen Stellen im Alten Testament. Deine Güte. dass das auch unsere Erfahrung wird. Dass Gott nicht nur uns liebt oder Gott nicht nur gut ist, sondern dass wir seine liebevolle Güte erfahren können. Und viele von uns, wenn wir einen Fehler tun oder etwas Schlimmeres tun, dann haben wir vielleicht Angst. Was wird Gott sagen? Was wird er tun? Natürlich müssen wir uns umkehren. Aber er kommt mit seiner liebevollen Güte. Und viele von uns hatten diese Erfahrungen. Und das ist keine Überraschung, sondern das ist etwas so Schönes, zu realisieren, ich muss zum Herrn zurückkommen, egal was er sagt oder was er tun wird. Und wenn wir zurückkommen und unsere Fehler bekennen, dann wird seine Reaktion eine liebevolle Güte sein und nicht eine böse Einstellung. Liebevolle Güte. Wenn wir diese liebevolle Güte erfahren, dann wird es so einfach für uns sein, dass unsere Lippen ihn rühmen, dass wir ihn nicht nur danken, sondern auch preisen. Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich dir danken kann, aber ich preise dich. Und es wird so einfach sein, ohne Anstrengung. Herr, ich lobe dich. Ich kann nicht stoppen, dich zu loben. Ich will deinen Namen in allen Generationen in Erinnerung bringen. Darum werden die Völker dich für immer und ewig preisen. Ich will deinen Namen in allen Generationen in Erinnerung bringen. Und diesen Abend und morgen früh werden die jüngeren Heiligen auch mit dabei sein. Und ich hoffe, die werden realisieren, dass sie nicht zu jung sind, den Herrn zu preisen. Sie sind nicht zu jung, um Christus in einer experimentellen Art zu erfahren. Die haben eine bestimmte Funktion und einen Anteil von Christus, den kein anderer hat. Du magst vielleicht nur 14 sein, aber du bist ein Kind von Gott. Und es wird so wichtig sein, dass du realisieren kannst und dass du wirst den Herrn preisen in dieser Generation. Darum werden die Völker dich für immer und ewig preisen. Siebtens, dir geziemt Lobgesang, O Gott, auf Zion. Acht, ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Und ich will deinen Namen auf ewig verherrlichen. Lass uns das zusammen lesen. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Und ich will deinen Namen auf ewig verherrlichen. Schwestern, ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Und ich will deinen Namen auf ewig verherrlichen. Bruder, Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Und ich will deinen Namen auf ewig verherrlichen. Wir werden ihn preisen. Mit unserem ganzen Herzen. Mit unserem Und wir werden ihn ewig verherrlichen. Ewig. Punkt 9. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Und dann in Punkt H. Wir können zum Herrn sagen, ich lobe deinen Namen. Du bist höher als alles. Du bist stärker als alles. Deine Güte währt ewig. Das ist unsere Antwort auf diesen Aspekt von Gott. Ich lobe deinen Namen. In diesem Moment auf der ganzen Welt benutzen Leute den Herrn seinen Namen in einer negativen Art und Weise, um furchtbare Dinge zu tun. Aber wir sind hier, um seinen Namen zu loben. Wir realisieren, dass er höher ist als alles und stärker als alles. Und dann kommen wir zum höchsten Punkt. Seine Güte währt ewig. Jetzt kommen wir zu dem Punkt vom Überwinden. Überwinden die Gemeinde in der Reformation. Und wir sehen immer wieder was. Wir kommen zu der Essenz von dem Ganzen. Und es wird ein anderer geistlicher Punkt sein, den wir entwickeln müssen, damit wir jeden Aspekt haben von dem innenwohnenden Christus.
Wer überwindet, wird so mit weißen Gewändern begleitet werden. Und ich werde seinen Namen auf keinen Fall aus dem Buch des Lebens auslöschen. Und ich werde seinen Namen vor meinem Vater bekennen und vor seinen Engeln. Wer überwindet, wird mit weißen Gewändern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen auf keinen Fall aus dem Buch des Lebens auslöschen. Also in anderen Worten, es gab einen Zeitraum, oder es gibt einen Zeitraum in diesem Zeitabschnitt der 1000 Jahre. Und in dieser Zeit wird es welche geben, die nicht Mitkönige sind. Sie sind nicht Teil der Braut. Sie sind in einer anderen Situation. Wir wissen nicht genau wo. Für 1000 Jahre. Und das ist, wo sie trainiert werden und zum Wachstum, zur Reife des Lebens gelangen. Aber wir sehen, kein Name wird ausgelöscht werden, der ein überwindendes Leben gelebt hat. Und ich werde den Namen bekennen von meinem Vater. Also es ist wie wenn er sagt zum Vater, Vater, das ist einer deiner Söhne. Er war eins mit mir, er hat mich erfahren, er hat mich genossen. Er war treu bis zum Ende. Und jetzt ist er mit dir. mit vielen von uns als Mitkönig. Also seinen Namen vor meinem Vater bekennen und vor seinen Engeln. Ich weiß nicht, warum hier auch steht, vor den Engeln. Aber es wird hier mehrfach genannt. Jeder von uns hat einen Engel. Und ich weiß nicht, ob ich jemals in der Lage sein werde, mit ihm zu sprechen. Aber vielleicht sagt er, ah ja, ich war schon ein ziemlich schwieriger Mensch, aber du warst ein super Engel und ich gebe die Ehre zum Herrn. Vielleicht würde ich sagen, danke Vater, dass ich diese Art Engel bekommen habe. Und dann sagt er vielleicht, du bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der so einen Engel gebraucht hat. Auch Petrus, als er im Gefängnis war, vielleicht erinnert ihr euch, ein führender Bruder wurde gerade getötet und Petrus war auch im Gefängnis und sollte zu Tode gebracht werden. Aber es war ein Engel, der in das Zimmer kam und Petrus war gefangen genommen, aber der Engel hat ihn aufgenommen, hat die Türen geöffnet und dann war der Engel wieder weg. Und vielleicht war das Erste, was er gedacht hat, was war jetzt das? War das ein Traum? Aber ich genieße, was er dann tat. Also wo ging Petrus hin? Er ging zu dem Haus einer gereiften Schwester, weil er wusste, dass sie die Führung hatte im Gebet. Sie betete dafür, dass dieser Engel kommen würde. Und dann kurz danach dieselbe Person, die Petrus gefangen genommen hat und ihn töten wollte. Er sprach zu einer Gruppe Menschen. Und sie haben sich nicht so gut verstanden, aber diese Gruppe an Menschen wollten in Frieden sein mit ihm. Aber während er sprach, kam ein anderer Engel und brachte sein Ende. Also, wenn wir hier nicht nur den Vater haben, sondern auch seine Engel. Die Engel sind sehr aktiv. Und ich habe auch schon zuvor ein paar Beispiele genannt. Aber ich bin so froh, dass ich einen Engel habe, weil sonst wäre ich nicht so lange hier gewesen. Aber der Vater ist die Quelle. Also wenn wir den Zusammenhang von Offenbarung 2 und 3 lesen, dann sehen wir, dass jedes Mal, wenn der Herr in diesen 7-Sendschreiben eine Verheißung gibt, sie sich streng genommen auf das Kommen der Königreich bezieht. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Königreich. Also wir sehen, in Kapitel 6, also Matthäus 6, dass der Herr sagt, sie sollten nicht so fokussiert sein auf die materiellen Dinge, die Sachen, die sie brauchen, um zu überleben. Aber dann, was er sagt, er beginnt damit, lobt den Herrn. Lobt den Herrn, weil er sich schon um euch kümmert, auf seine Art und Weise. Und dann sagt der Vers, trachtet zuerst nach dem Königreich und alle Dinge werden hinzugefügt. Ich frage nochmal auf eine ganz ruhige und sanfte Art und Weise. Was suchst du zuerst? Trachtest du zuerst nach dem Königreich Gottes? Als der Herr kam, er kam, um das Königreich auf die Erde zu bringen. Und es gibt einen Abschnitt in Lukas und die religiösen Leute fragten ihn etwas über das Königreich. Und der Herr zeigte, dass das Königreich hier ist, weil er das Königreich war, auf diese Art. Und ich kann dem Herrn einfach nur danken. Als ich ein junger Mensch war, also jünger als 20, ich habe diesen Vers gesehen und ich wusste nicht so viel. Aber was ich gesehen habe, was zuerst kommen muss, ist nicht eine Arbeit zu haben, nicht meine Bedürfnisse zuerst zu stillen, sondern zuerst kommt, nach dem Königreich Gottes zu streben. Und eigentlich in den Tiefen meines Seins bin ich hier und trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Und die lieben Heiligen im Gemeindeleben, es ist wirklich das Evangelium des Königreichs. Jesus selbst in seinem Dienst. Als er seinen Dienst begann, hat er das Evangelium des Königreichs verkündet. Und das kann wirklich stärken, wie wir das Evangelium verkündigen. Und wir realisieren, wir sind hier, um den Feind zu besiegen. Und wenn ihr getauft werdet, dann werdet ihr in den dreieinen Gott hineingetauft. Und wenn ihr aus dem Wasser herauskommt, dann seid ihr eingetreten in das Königreich Gottes. Also Punkt 1 heißt, das ist das grundlegende und beherrschende Prinzip, um alle Verheißungen in diesen 7 Sendschreiben zu verstehen. Also am Ende jeder dieser 7 Sendschreiben gibt es ein spezielles Wort, in dem es um das Überwinden geht. In 3,4 verheißt der Herr, dass die Lebendigen, diejenigen, die ihre Kleider nicht befleckt haben, mit ihm in Weiß wandeln werden. Der Herr verspricht das. Wenn der Herr etwas verspricht, dann kannst du dir sicher sein, dass es passieren wird. Wir wissen nicht wann und wie, aber wenn der Herr ein Versprechen gibt, das ist etwas, was in unserem Sein sein wird, wenn wir durch etwas hindurchgehen, durch eine bestimmte Situation, aber wir werden realisieren, dass Gott sein Versprechen ausführen wird. Diejenigen, die ihre Kleider nicht befleckt haben. In unserem täglichen Leben haben wir Christus in uns und wir haben Christus, der uns bedeckt und der durch unser Sein zum Ausdruck kommt. Und wir werden mit ihm in Weiß wandeln. Das wird am Hochzeitstag von Christus stattfinden, der 1000 Jahre lang dauern wird. Ich möchte hier ein paar Minuten innehalten. der Hochzeitstag von Christus. Wollt ihr nicht auch dort sein? Als Teil der Braut? Dann lasst mich ein paar Dinge mit euch teilen. Vielleicht hören es manche von euch zum ersten Mal. Vielleicht wird es für andere dann eher eine Erinnerung sein. Wenn der Herr kommt, wenn der Herr Jesus kommt, auf eine geheime Art und Weise, nicht auf eine öffentliche Weise wie am Ende, sondern er kommt für seine Braut. Und jeder, der Teil der Braut sein wird, muss alle Aspekte der Braut haben, auf jede Art. Also, natürlich war ich noch nie bei einer Hochzeit, wo ein Bruder ein kleines Mädchen heiraten würde. Nein, derjenige, der heiraten soll, der dich heiraten wird, soll dir entsprechen auf jede Art und Weise. Und vielleicht bringe ich mich jetzt hier ein bisschen in Schwierigkeiten, aber in der Zeit, in der ich alleine war, weil meine Frau gestorben war und ich habe viele Vorschläge bekommen. Aber ich habe gesagt, bitte stopp diese Vorschläge, lasst Gott Gott sein. Er weiß, wo ich hingehen soll. Und sie haben gesagt, es muss jemand sein, der dieser Art von Bruder entspricht. Gott ist ein wunderbarer Gott. Lasst das nochmal auf euch wirken. Lasst das wirklich klar sein für euch, um zu sagen, Herr, ich möchte wirklich deinem perfekten Willen folgen, nicht nur dein erlaubender Wille in dieser Sache. Also das ist, warum es am Hochzeitstag von Christus so ist, dass ein Aspekt, den die Braut haben muss, ist eine Erfahrung in der geistlichen Kriegsführung. Das ist Teil der Braut. Das ist, was Christus sagt. Schau, wir werden heiraten, du wirst entrückt, aber in ein paar Jahren werden wir auf eine verborgene Art zurückkommen zur Erde. Und wir werden teilhaben an einem Kampf in Armageddon. Also sagt Christus, ein Aspekt meiner Braut muss jemand sein, der erfahren ist in der geistlichen Kriegsführung. Versucht das nicht auf eine persönliche Art oder individuelle Art zu bekommen. Aber es ist der Herr, der sich selbst in euch hinein austeilt. Und wenn ihr das Wachstum im Leben erfahrt, dann werdet ihr in dieser Phase sein. Und ihr werdet sehen, ich kämpfe nicht für den Sieg. Ich wende Christus an. Ich wende den Sieg von Christus an. Und dann wird jeder, der Teil der Braut ist, alle diese Aspekte haben. Aufgebaut im Leib. Erfahrung in der geistlichen Kriegsführung. Aber es wird den Hochzeitstag geben. Und ich glaube, viele von uns tief im Inneren kommen dem näher. Merken, wir kommen dem näher. Und wir warten einfach nur darauf, ein paar von uns, dass zwei Dinge passieren, auf eine äußerliche Art auf der Erde. Und zwar ein paar von uns, wenn wir zusammenkommen, wir beten für diese Sache. Herr, Das ist etwas, das nur du tun kannst, dass auf dem Tempelberg in Israel der Tempel gebaut wird. Es wird geschehen, aber wer weiß, was passiert. Es fliegen da Geschütze umher in dieser Gegend und wer weiß, ob eines Tages dann der Tempelberg frei ist und Hunderte von Juden werden sich aufmachen, um den Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist auch, dass wir merken, in vielen anderen Ländern mit anderen Religionen, die sagen, es ist eine heilige Stadt. Also die werden es angreifen. Aber es wird ein sehr starker und mächtiger Mann sein in Europa. Vielleicht ist er jetzt schon am Leben. Er wird ungewöhnlich sein, ein ungewöhnlicher Führer. Und an einem gewissen Punkt, weil er eine sehr starke Verwaltung aufgebaut hat, wird er zustimmen, eins zu sein mit diesen Gläubigen, die den Tempel aufbauen wollen. Und er wird wieder aufgebaut werden. Und die Heiligen, die am Leben sind in der Wiedererlangung des Herrn, sie werden das sehen, Tag für Tag. Und ihr müsst das merken, wenn diese starke Person in Europa darauf eingeht, teilzuhaben, den Tempel wieder aufzubauen. Das ist die 70. Woche, die angebrochen ist und die letzten 7 Jahre vor Ende dieses Zeitalters sind angebrochen. Und wir werden alle das aus den Nachrichten erfahren. Und nach 3,5 Jahren werden die gereiften, überwindenden Heiligen dann entrückt werden. Aber die meisten, die Überzahl der Heiligen, sie sind lauwarm. Und wir sehen das auch in einer anderen Botschaft später. Die wiedererlangte Gemeinde, sie ist auch abgewichen. Und jeder ist lauwarm und ist okay mit allem. Und dann merken wir, dass wir nicht diese Sicht auf unsere eigenen Situation haben. Und dass, wenn der Herr kommt auf diese verborgene Weise, ich gebe hier nur das Prinzip dazu, wie es vielleicht geschehen kann. Eines Morgens wacht ihr auf und ihr wollt eine E-Mail schreiben, jemandem, es gibt keine Antwort und ihr ruft ihn an, es gibt keine Antwort. Und dann jemand anders wird euch auch eine E-Mail schicken, oh, ich habe versucht, diese Person zu erreichen, aber ich erreiche sie einfach nicht mehr. Und wir merken, oh je, die ersten 3,5 Jahre dieser 70. Woche ist beendet. Sie wurden entrückt. Sie sind Mitkönige. Sie sind Teil der Braut. Also eine Überzahl der Heiligen in der Wiedererlangung des Herrn werden immer noch hier sein. Also jetzt gibt es die nächsten 3,5 Jahre. Nicht viel sagen darüber für den Herrn, es ist nicht ganz klar. Aber ich habe einen positiven Gedanken, wenn es um diese Zeit geht. Es ist nicht nur, dass die Heiligen entrückt wurden, die Teil der Braut sind und Mitkönige im kommenden Zeitalter. Aber es könnte auch sein, dass eine Anzahl Heiligen in dieser Zeit, diesen zweiten 3,5 Jahren, dass er die Zeit verwenden könnt, dass diese auch zur Reife gelangen und königlich werden, anstatt dass alle durch diese Dunkelheit der tausend Jahre gehen müssen. Ich hoffe, ich kann das so sagen. Wenn ich diese Möglichkeit habe, diese Frage zu stellen oder diese Anfrage an den Herrn: Herr, ich möchte lieber nach den ersten 3,5 Jahren entrückt werden und nicht nach diesen zweiten 3,5 Jahren. Also er kommt am Hochzeitstag und jeder Aspekt seiner Ehefrau muss voll entwickelt sein. Also auf eine persönliche Art, zu einem bestimmten Ausmaß, aber ganz bestimmt auf eine kooperative Art, dass wir zur Reife auf diese Art gelangen, dass wir diesen tiefen Wunsch haben, Teil dieser Hochzeit zu sein und den Herrn von Angesicht zu Angesicht treffen an diesem Hochzeitstag. Das ist mein persönliches Ziel, dass wir unsere Reise beenden können, damit eingeladen zu sein zur Hochzeit als Teil der Braut. Und es ist jetzt nicht zu früh, wenn ihr das zum ersten Mal hört. Und es ist nicht zu spät für irgendjemand. Sogar ein Bruder, den ich kannte, bestimmte Sachen sind passiert und hat die Wiedererlangung verlassen für 20 Jahre. Aber er kam zurück. Und der Feind hat ihn angegriffen. Ja, natürlich bist du zurück, aber du wirst es nie schaffen, weil du diese 20 Jahre nicht dabei warst. Du wirst es nicht schaffen, du hast keine Zeit mehr. Aber es gibt einen Vers in Joel. Und da ist es klar. Dass der Herr dass er über alle Zeit ist. Dass er auch sein Wirken intensiviert, wie wir das auch in der Offenbarung sehen, in Kapitel 1. Er kann einen Monat benutzen, um so viel zu tun, und er ist sehr gründlich darin, das zu tun. Aber ich hoffe einfach, dass wir auf eine persönliche Art das merken. Die Hochzeit des Herrn wird stattfinden vor dem letzten Kampf. Und zu sagen: Herr, ich möchte Teil der Braut sein. Führe mich und zeige mir, wie ich in die Erfahrung und den Genuss hineinkomme, die Braut braucht. Tue es auf deine Art, Herr, und nach deinem Zeitplan. Einfach nur hier mit euch zu sein. Es sind mehr als 1000 von uns hier. Und es gibt das Verlangen in mir, nicht nur für mich persönlich, aber für uns alle, dass wir zusammen sind an diesem Hochzeitstag als Teil der Braut. Also innerlich sage ich das einfach nur: Herr, deine Autorität und deine Güte, wirke das in allen Heiligen hier, dass sie Teil der Braut sind, wenn du zurückkommst. Also wir kommen zu 4. Mit dem Herrn in Weiß wandeln bedeutet, während dieser 1000 Jahre mit ihm zu wandeln. Und mit ihm zu wandeln bedeutet nicht, dass man das praktizieren muss, zu laufen, sondern es ist unser Lebenswandel mit dem Herrn. Während dieser 1000 Jahre. Dem Prinzip nach muss dies auch auf unseren Wandel mit dem Herrn heute bezogen werden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist das gleiche Prinzip, dass das auch angewendet wird in unserem täglichen christlichen Leben mit dem Herrn. Also nochmal, vielleicht habt ihr das schon oft gehört, aber ich sage es auf eine neue Art und Weise. Wo ist Christus in diesem Moment? Wenn wir das sehen, er ist auf dem Thron, er ist unter uns, aber ich sehe, dass mehr und mehr ist in mir. Er ist in mir. Und Herr, während du innerlich lebst, in mir möchte ich eins sein mit dir, in meinem täglichen Lebenswandel. Du bist in mir und wir sind eins. Wir kommen zu C. Überwinden bedeutet hier, die Leblosigkeit der protestantischen Kirchen zu überwinden. Das heißt, den toten Protestantismus zu überwinden. Also nochmal, objektiv betrifft das die Denominationen. Aber wie sieht es aus mit unseren Gebetstreffen? Wie sieht es aus mit den Treffen am Tisch des Herrn? Also das hier ist kein Training, deswegen muss ich mich ein bisschen begrenzen in dem, was ich sage. Und ich analysiere nicht irgendwie einen besonderen Ort oder besondere Personen, die am Tag des Herrn kommen. An den meisten Orten ist das am Morgen, am Vormittag, wenn sie den Tisch des Herrn haben. Und es ist einfach nur, dass man ein Lied nach dem anderen singt. Und wir beten das Lied. Und ich war schon in Versammlungen mit meiner Frau und auch anderen. Und nach dem Neuen Testament, nach dem Alten Testament, beginnt ein Tag in der Nacht. Also der Tag des Herrn beginnt eigentlich am Samstagabend. Und ich lerne das. Ich lerne das auch jetzt gerade. Herr, das zu sagen, Herr, ich möchte vorbereitet sein am Samstagabend für deinen Tag. Wenn ich morgen zum Tisch des Herrn komme, dann möchte ich vorbereitet sein und ich möchte den Christus bringen, den ich erfahren und genossen habe. Weil wie wir das auch im Alten Testament sehen, wir kommen nicht zu so einer Versammlung mit leeren Händen, sondern wir bringen das Beste, den Christus, den wir kürzlich erfahren und genossen haben. Und dann können wir den Herrn loben, den Herrn anbieten und zur Anbetung des Vaters gelangen. Aber nur der Herr weiß, zu welchem Ausmaß. In dieser Versammlung, vielleicht sind es 75%, die still sind. Und der Herr ist sanft und er ist gütig. Aber die Heiligen müssen das auch sehen, was diese Versammlung, was der Tisch des Herrn wirklich ist. Und dass ihr das seht und die Wirklichkeit seht, dass ihr einen Anteil Christus in euch habt, in euren Händen habt. Und es gibt viele liebe Heilige, die sagen würden, ja, ich verstehe, was du sagst, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich das tun soll. Ich habe gar nicht so viele Erfahrungen. Und ich würde dann sagen, du und viele andere. Bevor wir starten, vielleicht haben wir etwas Gemeinschaft darüber. Ein einfaches Training vielleicht, nicht auf eine offizielle Art, aber wie man sich selbst vorbereiten kann für den Tisch des Herrn. Also es gibt diesen Ort da 1000 Kilometer entfernt von hier und auch von den Staaten. Aber es gibt Heilige dort, die kommen zum Tisch des Herrn, während sie ihn anbeten und preisen. Vielleicht sogar schon eine Stunde oder 2 Stunden oder seit dem frühen Morgen. Sie preisen den Herrn, weil ihr ganzes Sein gefüllt ist damit, den Herrn zu preisen und ihm zu danken. Und der Herr wirklich, jetzt möchte er in jedem von uns das erreichen und in uns arbeiten, dass wir zum Tisch des Herrn kommen können, zu dieser Versammlung mit einem Anteil von Christus. Also ein einfaches Beispiel. Das war von jemand anderem und noch ein paar weitere. Und sie hatten den Tisch des Herrn. Singen ein Lied, singen noch ein Lied. Und dann gibt es Heilige, die beten, basierend auf diesen Strophen des Liedes. Und dann gibt es eine Stille für ein paar Sekunden. Und dann sagen wir einfach, Herr, wir danken dir für deine liebevolle Versorgung diese Woche. Dass wir dich genießen können. Und dann ist es einfach Stille und es geht zurück zum Lied. Aber das ist, warum ich so sehr das betone, dass der Herr, dass seine Sicht auf den Tisch des Herrn und auf diese Versammlung wiedererlangen möchte, dass wir kommen mit der Wirklichkeit Christi in uns, mit unserer Erfahrung und unserem Genuss, auch wenn wir das gar nicht aussprechen, aber dass unser ganzes Sein hier ist, dich, Herr, zu preisen und dir zu danken und dass der beste Anteil, der beste Aspekt von Christus, den bringe ich hier für den Genuss der Brüder. Wie sie in diesem, also das ist wie sie in diesem Zeitalter gewandelt sind, das wird im kommenden Zeitalter ein Preis für sie sein. Wenn du dir die Zeit nehmen würdest, Offenbarung 2 und 3 zu lesen, und der Herr ist hier sehr exakt, er spricht zu einem Botschafter der Gemeinde, einem Botschafter. Er spricht nicht direkt zur Gemeinde, er spricht zu dem Botschafter. Und der Bruder hier, oder vielleicht ist es eine besondere Situation, wenn es keine gereiften Brüder gibt, kann es eine Schwester sein. Der Herr spricht zu diesem Botschafter. Und der Botschafter spricht zur Gemeinde. Im Jahr 1996. Und Bruder Lee hat mich angerufen und zu seinem Haus eingeladen. Und er sagte zu mir, du musst die Führung der Gemeinde in Anaheim stärken. Und er sagte, du solltest auch Teil davon sein. Aber es ist besser, dass ich dich nicht hier einsetze, weil ich will nicht, dass du bloßgestellt bist. Weil jemand bestimmte Dinge gesagt hat. Und er sagte, er schaute mich einfach direkt an und hat gesagt zu mir, sei einfach ein Stern. Und dieser Stern ist auch hier genannt in Offenbarung Kapitel 1. Aber es ist schwierig. Es ist manchmal an vielen Orten ist es fast unmöglich, vor den Herrn durch einen Botschafter zu sprechen, wegen dem Zustand der Gemeinde dort. Also wenn ihr diese 7-Sendschreiben anschaut, zu jeder dieser Gemeinden, man sieht, dass der Herr wirklich sieht und das schätzt, den Aspekt jeder Gemeinde an diesem Ort. Und der Ort, wo er etwas wo er verurteilt, das ist in der wiedererlangten Gemeinde. Und wir sehen das auch in einer Botschaft. Und wir werden etwas sehen, das die meisten von uns noch nie gehört haben. Es wurde euch noch nicht so gezeigt. Also wir sind treu, wir glauben an die Bibel. Es gibt viele positive Dinge. Aber wir werden auch aufzeigen, dass wir sehen. Dass der Herr das auf, wenn es eine überwindende Person ist, dass er das auf diese Person schreiben wird. Diese Dinge würden wirklich geschehen zu dieser Zeit. Aber hier konzentrieren wir uns jetzt auf einen dieser Aspekte. Ich wollte einfach nur zeigen, dass wir später auch noch mehr sehen werden. Ich möchte noch mal wiederholen, wie Sie in diesem Zeitalter gewandelt sind, das wird im kommenden Zeitalter ein Preis für Sie sein. Also in anderen Worten, am Ende dieser 7-Cent-Schreiben, dann sagt er einfach, was der Überwinder im folgenden Zeitalter empfangen wird. Aber eigentlich, was wir werden im nächsten Zeitalter, was wir dort sein werden, das müssen wir jetzt, im Hier und Jetzt erfahren. Es ist nicht, dass wir dann auf eine bestimmte Art uns entwickeln werden oder im Leben wachsen werden im kommenden Zeitalter, sondern was die überwindenden Heiligen im kommenden Zeitalter sein werden, das wird der Ausdruck davon sein, von dem, was sie jetzt im Hier und Jetzt erfahren haben. Deswegen brauchen wir diese Einsicht, diese Erkenntnis. Jeder Christ braucht zwei Gewänder, also zwei Gewänder. Also das sind hier keine physikalischen Dinge. Das erste ist das Gewand der Rechtfertigung für unsere Errettung, das Christus darstellt. Den Christus, den wir als unsere objektive Gerechtigkeit empfangen haben. Also alle von uns wurden gerettet. Und zwar, wenn wir die objektive Gerechtigkeit empfangen haben, das sehen wir auch in Lukas 15, 22. Jemand, der weggerannt ist von seinem Vater und auf eine weltliche Art gelebt hat und er hat alles verloren. Und er dachte, ich komme einfach nach Hause und bin einer seiner Sklaven. Das ist alles, was ich tun kann. Aber als er nach Hause kam, sah sein Vater ihn. Und er rannte zu ihm. Und das ist nicht, was er sagte, oh, jetzt bist du endlich zurück, ich habe es ja gewusst. Nein, er rannte zu ihm und er umarmte ihn und er wurde gerettet. Das ist, wie Gott, der Vater, eine wiederborene Person bei sich empfängt. Was für ein wunderbarer Gottvater er ist. Aber es gibt auch das zweite Gewand. Das ist das Gewand der Bewährtheit für unsere Annahme. Und das stellt Christus dar, den wir als unsere subjektive Gerechtigkeit ausleben. Und das ist Christus, der uns in unserem Sein lebt und wir sind eins mit ihm. Aber in unserem täglichen Lebenswandel mit dem innewohnenden Christus. Es ist Gerechtigkeit in vielen Dingen. Es ist die subjektive Gerechtigkeit. Das ist das zweite Gewand. In anderen Worten, dieses Gewand ist ein Ausdruck des innewohnenden Christus. Und des Christus, der unsere tägliche Gerechtigkeit ist, weil wir in unserem Geist eins mit ihm sein und sein Geist in unserem täglichen Leben fließt. Also was wir sagen und was wir tun, das ist gerecht. Und diese Verbindung ist sehr tief. Die hier erwähnten weißen Gewänder beziehen sich auf das zweite Gewand, das benötigt wird, damit wir die Belohnung empfangen und ins Königreich eingehen können, um mit dem Herrn zu wandeln, das heißt mit ihm zu regieren. Es gibt sehr viele Punkte hier. Die weißen Gewänder, die hier genannt werden, das ist das zweite Gewand, also die innere Gerechtigkeit von Christus. Und wir benötigen diese, damit wir die Belohnung empfangen. Es gibt andere Verse und wir können das wann anders nachschauen. Eine Belohnung zu bekommen, das ist Offenbarung 22, vielleicht Vers 12, wenn der Herr auf verborgene Art kommt und jeder von uns die Belohnung für uns, für unsere Arbeit empfängt. Aber für uns die Belohnung zu empfangen und ins Königreich einzutreten, wir warten darauf, für den Herrn, dass er uns persönlich einlädt, komm ins Königreich hinein, sei ein Mitkönig mit mir. Einfach das, dass wir zuerst das Königreich suchen. Für jeden Aspekt, das ist das Ziel. Also damit wir die Belohnung empfangen und ins Königreich eingehen können, um mit dem Herrn zu wandeln, das heißt, mit ihm zu regieren. Das ist, was wir einen Mitkönig nennen können. Also jeder von uns, wenn wir vor dem Richterstuhl Christus stehen, und das sage ich jetzt auf eine positive Art, wenn der Herr sagt, du bist ein treuer Sklave, du warst treu bis zum Ende. Und jetzt möchte ich, dass du ein Mitkönig bist mit mir. Und ich glaube, es ist okay, wenn ich das so sage. Vielleicht. Und du kannst zu diesem Ort gehen im Norden der Staaten, wo du geboren bist. Mein Gefühl ist, ich kann überall sein. Ich möchte einfach nur da sein, dabei sein. Mit ihm zu regieren. Also wir müssen das erfahren, dass wir unter seiner Regierung sind, Schritt für Schritt, und zu sehen, was es bedeutet, mit ihm zu regieren. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Der ganze Vers in Offenbarung 3,5 ist die Verheißung des Herrn an die Überwinder. Er wird im tausendjährigen Königreich erfüllt werden, nachdem der Herr zurückkommt. Ich möchte da noch kurz kommentieren. Der ganze Vers, Offenbarung 3,5, ist die Verheißung des Herrn an die Überwinder. Der Herr macht eine Verheißung für jeden von uns. Die Verheißung des Herrn zu den Überwindern. Und was wir hier meinen mit dem Wort Überwinder, ist jemand, der überwindet. Aber niemand sollte sagen, ich bin ein Überwinder. Ein Überwinder zu sein bedeutet, in jeder Situation zu überwinden. Das bedeutet nicht, einfach in allen Situationen zu überwinden, sondern zu überwinden. Wer überwindet, das ist, wofür der Herr uns trainiert, in jeder Situation, auch wenn diese sich ändern, während die Zeit vergeht, dass wir das lernen, wie wir überwinden. Und das wird erfüllt werden im tausendjährigen Königreich, nachdem der Herr zurückkommt. Also das, was wir erfahren im Überwinden. Also das ist die Belohnung, die wir bekommen nach dem tausendjährigen Königreich, nachdem der Herr zurückkommt. Ich hoffe, wir alle sagen das. Herr, ich gebe mich dir hin auf eine lebendige Art und Weise. Ich möchte ein Mitkönig sein mit dir, nicht nur für meinen eigenen Genuss, sondern dass der tiefe Wunsch in deinem Herzen erfüllt wird und dass Gott, der Vater, verherrlicht wird und dass der Feind zu Tode gebracht wird. Also das ist jetzt das Ende meines Anteils, und vielleicht könnt ihr kurz beten mit jemand neben euch, und ich werde nichts Äußerliches tun, aber mit meinem ganzen Sein werde ich enden, wie ich begonnen habe. Preis den Herrn, preis den wunderbaren Herrn. Please, bitte betet oder preist mit jemand, der neben euch sitzt, und die Brüder sagen dann, wie es weitergeht.